Reise Tirol, Forum Zukunft.
Susanne Barter begrüßt Sie zu Forum Zukunft. Heute jedoch schauen wir weit zurück in die Tiroler Geschichte, aber natürlich nicht nur. Wir lenken unseren Blick auch darauf, was uns die Ereignisse von damals für heute und für die Zukunft lehren können. 1525 erhoben sich Bürger und Bauern in Tirol gegen die Herrschaft des Klerus und des Adels. An der Spitze der Aufständischen Michael Geismayer. Eine Figur, die Tirol bis heute tief prägt, sei es als Orientierungsfigur für ein gerechteres und sozialeres Tirol, sei es als eine Figur, an der man sich mitunter heftig gerieben hat und nach wie vor reibt. Letztes Jahr jährten sich die Bauernkriege zum 500. Mal. Zahlreiche Veranstaltungen fanden statt. Mit etwas Abstand zum Jubiläum sprechen wir heute darüber, wer Michael Geismayer war, wofür er stand und welche Bedeutung diese historischen Ereignisse für Gegenwart und Zukunft nach wie vor haben können. Mein Gast ist heute Josef Brackwieser. Er ist Historiker, der Vorsitzende der Michael-Geismayer-Gesellschaft in Südtirol und wissenschaftlicher Mitarbeiter der EURAG. Josef, ich freue mich, dass du heute hier bist und ich freue mich auf ein interessantes Gespräch.
Ja, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auch sehr.
Gleich meine Frage an dich. Wer war dieser Michael Geismayer?
Vielleicht kann man mal damit beginnen, dass wir nicht unbedingt wissen, wie er ausgesehen hat. Also Michael Geismayer, es gibt eine Beschreibung in einem Steckbrief, wo sozusagen eine hohe Gestalt, leicht gebeugt und so, eine lange Nase. Also das wird da beschrieben, aber wir haben kein Konterfei, also kein gemaltes Bild. Wir wissen also nicht, wie er wirklich auf uns sozusagen wirkte. Wir wissen aber einiges über sein Leben und wie sich das sozusagen aufgeteilt hat. Ja, zwischen einem eher angepassten Leben, vielleicht einem auch durchaus karriereorientierten Leben und dann eine andere Hälfte, wo man sagen kann, dass er ja ein Revolutionär war, also wirklich Dinge umändern wollte, verändern wollte, auch auf radikale Weise.
Geismayer, das habe ich gelesen, auch in einem deiner Aufsätze, erhielt eine solide Bildung. Er war später Schreiber des Bischofs. Sein Familienhintergrund, denke ich, war auch interessant. Du bezeichnest ihn so etwas wie einen frühkapitalistischen Kleinunternehmer, denn seine Familie besaß Grubenanteile bei Schwarz und im Trentino. Er war also ein durchaus ja, gebildeter und auch vermögender Mann. Wie wurde er denn zum Anführer der Bauernkriege?
Also wir wissen ziemlich genau, wann das war. Das war im Frühjahr 1525 und zwar anlässlich der Hinrichtung des Absagers, also des aufständischen Peter Passlers in Brixen vor der Hofburg. Und da wissen wir, dass...
Was ist ein Absager? Das, glaube ich, muss man erklären.
Genau, das ist ein Zeitbegriff sozusagen. Das ist jemand, der gegen die momentane Ordnung verstößt sozusagen. Also jemand, der außerhalb dieser Ordnung steht. Vielleicht ganz kurz, Peter Passler war ein Mann aus dem Pustertal, der so vulgo einfach gefischt hat, der sozusagen an Gegenden, an Orten, wo er nicht durfte, gefischt hat und sich damit den Bischof von Brixen zum Feind gemacht hat. Also er hat dann die Fehde erklärt, wurde dann gefasst und eben dann sollte er hingerichtet werden und wurde dann auf dem Gang zum Schafott oder zum Galgen, je nachdem, von aufständischen Bauern und Bürgern befreit. Und da hat jetzt quasi Michael Geismayer noch keine so bedeutende Rolle gespielt, allerdings ein, zwei Tage später dann sehr wohl, denn diese Aufständischen haben ihn zu ihrem Anführer erklärt. Und da sehen wir sozusagen dieses Umkippen der Figur, die vorher eigentlich wirklich mitten im Zentrum der Macht war, die jetzt eigentlich auf der genauen Gegenseite ist und diese Macht in Frage stellt.
Um besser zu verstehen, wieso diese Bauernkriege auch gestartet sind, glaube ich, ist es wichtig auch zu erklären, wie war denn das geistig-politische Klima dieser Zeit? Also den Bauern ist es ja nicht sehr gut gegangen.
Also es wird oft gesagt, dass um 1500 so eine Umbruchzeit stattgefunden hat. Ich würde es beschreiben als eine Zeit, die Altes und Neues vereint hat. Man hat sehr wohl noch mittelalterliche Strukturen gehabt und Damit ist auch die Ständeordnung gemeint, also keine gleiche Ordnung, egalitäre Ordnung, sondern eine Ordnung, die ganz klare Hierarchien vorgesehen hat zwischen Bauern und dem Adeligen oder Grundbesitzern. Und den Bauern ist es, wiewohl es keine Leibeigenschaft in Tirol gegeben hat, damit rühmt sich sozusagen dieses Land ja immer, nicht gut gegangen. Also es, die Umstände, in denen sie lebten, sei es im Hinblick auf zum Beispiel Leih- und Pachtmodalitäten, aber auch im Hinblick auf den Rückgang der Almende, also dieses Gemeingutes, also was sozusagen, was sie benutzen, bewirtschaften durften, was zum Dorf gehörte, das wurde immer weiter zurückgedrängt. Das hat verschiedene Gründe, Verrechtlichung, Territorialisierung, also der Staat greift immer stärker um sich. Und da war eine große Unzufriedenheit, eigentlich schon im späten 15. Jahrhundert. Und wenn man noch ein bisschen weiter ausholen möchte, kann man sagen, dass Bauernkriege, die gab es unter Anführungsstrichen, die gab es eigentlich schon immer im Mittelalter, also auch schon im 14. Jahrhundert, schon früher in England. Das ist so gesehen nichts Neues. Was 1525 war, ist einfach diese Größe, also diese Macht dieser Bauern, die so unzufrieden waren. Das Geistige, was du angesprochen hast, ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Wir haben nämlich die Reformation 1517, die dann langsam ihre Wirkung entfaltet. Dadurch, dass Religiosität und das Christentum eine enorm große Rolle in dieser Zeit gespielt haben, sehen wir auch, also die Unzufriedenheit der Tiroler, nicht nur, aber eben, wenn wir jetzt von Tirol sprechen, mit dem Klerus, mit der Kirche, mit der Amtskirche und die Art, wie man das Evangelium predigt. Kurzum, man wollte eigentlich nur zur Schrift zurück und das Motto war, als Adam grub und Eva spann, wo war da der Edelmann? Also die Frage, warum brauchen wir diese ganzen Obrigkeiten, wenn in der Bibel davon eigentlich nicht steht?
Das Recht wurde damals gegen die Bevölkerung eingesetzt und das entspricht natürlich nicht der Rechtsidee, wenn also versucht wird, fast ausschließlich Herrschaftsinteressen durchzusetzen und zu fördern. Diese Sendung heißt Forum Zukunft, das heißt, wir beschäftigen uns dann natürlich auch mit Gegenwart und Zukunft. Das ist ja etwas, was auch wieder zumindest jetzt in den sogenannten westlichen Demokratien sehr aktuell ist, Beispiel USA. Recht wird gegen die eigene Bevölkerung durchgesetzt und wie würdest du sagen, sollte man vielleicht darauf reagieren? Kann man sich an den Bauernkriegen ein Vorbild nehmen? Sollte man sich? Oder ist das vielleicht ein bisschen zu radikal?
Also die Frage ist insofern spannend, weil sie natürlich einen großen Bogen spannt von über 500 Jahren. Also wir haben eben um 1500 diese Zeit, die auch, was das Verrecht, also das Recht an sich und auch die Frage der Verrechtlichung von Prozessen, auch von Konflikten und so weiter, noch, also da sind wir noch in den Kinderschuhen. Da ist auch viel, viel Willkür durch den Landesherrn und so weiter, durch andere eben Machtträger. Und wir haben in dieser Zeit ja wirklich große Errungenschaften und Quantensprünge, was the rule of law, wenn man jetzt im Englischen sprechen möchte, oder das bürgerliche Gesetzbuch und so weiter und so fort. Aber das Tolle an historischen Vergleichen ist, dass man ja auch immer was herausdestillieren kann. Und der Vergleich oder der Bezug jetzt zu den USA ist sicherlich, dass man in mancherlei Hinsicht da von verfassungsrechtlichen Problemen sprechen kann. Also einfach der Versuch, gewisse Rechte zu beugen, sie anzupassen einer politischen Agenda. Und da müssen wir auch gar nicht so weit blicken. Das haben wir auch in Europa, auch in autoritären Staaten, also diese autoritäre Versuchung. Da müssen wir auf jeden Fall wachsam sein. Und die Frage jetzt, wie man darauf reagieren kann, also die hat, es ist ja reizend, weil man jetzt sagen könnte, man könnte jetzt wie immer geartet eine Revolution starten, aber besser oder was ich, zumindest wo ich jetzt das Vorbild in den Bauernkriegen sehen würde, ist einfach diese Missstände klar zu benennen und dann gibt es ja andere Wege, damit umzugehen und wir haben ja vor allem sehr gute verrechtlichte Wege, darauf zu reagieren, institutionalisierte Wege, also das steht jetzt dem Bürger zur Verfügung, ganz anders als damals in der Vormoderne.
Michael Geismayer ging es ja ganz stark um Gerechtigkeit und er hat natürlich auch die göttliche Ordnung in Frage gestellt. Wie ist er da weiter vorgegangen?
Also er war, wenn man jetzt von der Landesordnung ausgeht, die er eigentlich nach den Aufständen geschrieben hat im Exil in Graubünden in der Schweiz, stark beeinflusst von Ulrich Zwingli, also dem Reformator aus Zürich. Also die Familie hat sehr wahrscheinlich dort auch gewohnt, dass sie fliehen musste. Und man sieht viele Einflüsse eigentlich aus dieser Gedankenwelt. was man da sieht, also diese göttliche Ordnung. Er war sehr wohl daran interessiert, nur nicht so, wie es die Habsburger, wie es jetzt die katholische Kirche in Tirol ausgelebt hat oder ausgeübt hat. Das wollte er auf keinen Fall. Auf jeden Fall war, wenn man sich diese Landesordnung durchschaut, die war evangelikal eigentlich grundiert. Also man sieht sehr viele Bezüge auch zur Bibel.
Also schon das Konzept auch einer christlichen Gesellschaftsordnung.
Absolut. Also diese Landesordnung, die wird ja oft zitiert und auch als 19. Jahrhundert zum Beispiel bezieht sich Friedrich Engels darauf, auch so als eine Art frühes Beispiel, also eine frühbürgerliche Revolution. Aber an sich, wie eigentlich jede Utopie, war diese Landesordnung, hat irgendwo auch vielleicht einen totalitären Charakter gehabt. Auf jeden Fall war sie ausgrenzend. Also es war jetzt nicht vorgesehen, dass jetzt zum Beispiel Mauren oder eben also Muslime in so einer Ordnung leben. Es war wirklich nur für Christen vorgesehen.
Gut, es ist natürlich auch der Kontext, der gesellschaftliche Kontext da genau zu betrachten. Also wir sprechen von vor 500 Jahren.
Absolut. Also diese Landesordnung ist insofern spannend, weil sich darin eben so utopische Elemente verbinden mit so Anschauungen über, wie kann jetzt Wirtschaft funktionieren. Und es ist auch für heutige Menschen, die zum Beispiel das kapitalistische System ablehnen oder zumindest reformieren möchten, spannend, denn es spielt auch das Kleinteilige eine ganz, ganz große Rolle. Also das ländliche, kleine Gemeinschaften, auch das Autarke. Also er hat sich wirklich vorgestellt, Tirol sollte irgendwo autark sein, pazifistisch, also keinen Krieg mit den Nachbarn führen, aber auf jeden Fall selbst bestimmen, was in dieser Ordnung quasi oder was in diesem Land passieren soll. Und spannend ist auch, also das ist das Geistige vielleicht, also das Ideengeschichtliche, was man mit Zwingli verbinden kann, wie ich schon vorhin meinte, eben dieses Biblische, aber auch spannend ist, weil er auch ein Profi war, was jetzt Landesverwaltung anbelangt hat. Er hat ja vorher bei Leonhard von Völz, dann bei Sebastian Sprenz, beim damaligen Bischof gearbeitet und er kannte sozusagen die Verwaltung dieses Landes wirklich aus erster Hand. Und man sieht diese Handschrift, also man sieht, es schaut genau hin, wo sind die Probleme, was kann man verbessern. Er spricht zum Beispiel von der Drucklegung der Sümpfe zwischen Meran und Bozen, um dieses Land urbar zu machen, damit Menschen davon leben können, damit sie wirklich eine Ernährungsgrundlage haben. Wie wir wissen, ist das ja erst im 18. Jahrhundert dann quasi passiert. Also so ist es ein ganz faszinierendes Konnubium aus utopischen Dingen und ganz praktischen, ganz pragmatischen Dingen, so ganz hemdsärmlich vielleicht auch. Das Schicksal dieser Ordnung will es, also dass sie ja eigentlich nicht so bekannt wurde. Also wir kennen sie heute, weil sie im 19. Jahrhundert und dann im 20. großartig wiederentdeckt wurde. Aber damals gab es drei Abschriften, die Eliten in Brixen kannten sie und haben sie unter Verschluss gehalten. Und heutige Historiker fragen sich eigentlich, warum hat Michael Geismayer diese Landesordnung nicht drucken lassen? Also warum hat er sie nicht in Venedig, wo er ja dann in Diensten war, im Veneto, was eine sehr große Druckerei, ein sehr, sehr großer Druckerort war, warum hat er sie nicht drucken lassen als Propagandainstrument, wie es ja mit den 12 Artikeln aus Memmingen passiert ist, die ja wirklich zu 25.000 Exemplaren gedruckt wurden, weite Verbreitung fanden, auch in Tirol waren. Das ist ein Rätsel tatsächlich. Also so gesehen, es war nichts Populäres, was er da geschrieben hat. Lange auch eher Interesse für Intellektuelle, wie gesagt, im 19. Jahrhundert und heute durch die Jubiläen einfach sehr bekannt gemacht.
Zu Gast im Studio ist heute Josef Brackwieser. Er ist Historiker und der Vorsitzende der Michael Geismayer Gesellschaft in Südtirol. Und wir sprechen über Michael Geismayer. Die Bauernkriege jährten sich letztes Jahr zum 500. Mal. Und mit etwas Abstand zu diesem Jubiläum schauen wir uns diese Figuren, vielleicht auch das an, was heute wichtig ist, vielleicht auch mitzunehmen. Die Landesordnung wurde im Bündner Exil verfasst von Michael Geismayer, hast du gesagt. Das war 1526 und es ging ihm um ein Konzept einer neuen christlichen und egalitären Gesellschaftsordnung. Das ist ja auch, denke ich, das Revolutionäre, denn die Verhältnisse waren für die niederen Stände keine guten. Wie hat denn der Adel, wie hat der Klerus darauf reagiert? Natürlich, das war ja ein Frontalangriff.
Also natürlich alles andere als begeistert. Man muss auch sagen, dass diese Landesordnung ja nie so bekannt wurde. Bekannter waren damals und auch Verfassungs historisch, wenn man so möchte, wichtiger waren eigentlich die Meran- und Innsbrucker Artikeln. Also man sieht da schon eine Verwandtschaft, auch im Denken, weil ja beide im Grunde von Geismayer und seiner Umgebung ganz massiv angestoßen wurden. Wenn ich mich vielleicht auf diese Artikel konzentrieren wollte, weil die wurden tatsächlich diskutiert, die wurden auf den Landtagen, da wurde darüber gesprochen, zuerst ungefähr 60 Artikel in Meran und dann 90 in Innsbruck. Die sahen auch diese Dinge vor. Also die sahen eben eine Abschaffung eigentlich des Klerus, so wie man es damals kannte, vor. Also der Priester sollte gewählt werden. Er sollte auch diese ganzen Privilegien, auch also der Klerus, also der höhere Klerus sollte auch diese Pfündehäufung, das sollte ihm verwehrt werden. Und der Adel eigentlich nur mehr eine Funktion haben von Verteidigung der Landesgrenzen, also auch diese Machthäufung, die man damals kannte, wobei man sagen muss, dass Tirol damals, also die Adeligen jetzt nicht so mächtig waren, aber zumindest das sollte marginalisiert werden. Und zunächst gingen in diesem Revolutionsjahr 1525, gingen die Obrigkeit und auch der Regent Ferdinand in Innsbruck darauf ein, schlichtweg, weil er keine Armee hatte. Er konnte jetzt nicht darauf reagieren, das ist dann erst später passiert, aber er hatte eigentlich keine sicherheitspolitische Handhabe sozusagen dagegen und ging zum Schein darauf ein. Das ist natürlich dann so nie umgesetzt worden. Ja. Also manche Dinge schon daraus, die sieht man dann, wie sie umgesetzt wurden, aber eben längst nicht alles. Und die Macht blieb eigentlich unangetastet und über das Jahr 1526 hinaus hat sich da wenig verändert.
In einem Aufsatz schreibst du auch, wenn man sich mit Geismayer auseinandersetzt, begegnet man Systemkritik und der Forderung nach Systemveränderung. Ist das etwas, was dich auch für heute interessiert?
Ja, das ist eigentlich das Spannende daran, muss ich sagen, weil als ich mich da wirklich begonnen habe, damit zu beschäftigen, so ein bisschen Schwierigkeiten zu sagen, okay, was kann man da heute noch mitnehmen? Ich habe immer diese gewaltigen 500 Jahre gesehen, die uns da trennen eigentlich. Und die Ideen sind auf den ersten Blick unglaublich bekannt eigentlich, also uns irgendwo nahe, wenn man so möchte. Und wenn man genauer hinschaut, sieht man große Unterschiede. Also auch eben, was ich vorhin quasi meinte, dieses Utopische, das eigentlich aber nur christlich gemeint war und so weiter. Aber diese Systemkritik, das ist eigentlich etwas Zeitloses. Also das sich daran stoßen an Ungerechtigkeiten. Also man erkennt Dinge im Gemeinwesen, im politischen Zusammenleben, die so nicht funktionieren und erhebt dann die Stimme und benennt diese Missstände. Und das ist, denke ich, etwas, wo wir direkt anschließen können. Auch das Konzept von Gerechtigkeit, wie du vorhin meintest, das Egalitäre, das Gleiche eigentlich. Also dass man wirklich denkt, Menschen sind gleich und es gibt keine besseren und schlechteren Menschen. Das ist etwas, was die Menschen natürlich immer schon interessiert hat. Das ist so alt wie die Menschheit selbst. Und da kann man eigentlich sehr, sehr gut anknüpfen. Und ich denke, da kann Geismayer für uns heute eine spannende historische Figur sein, aus der wir einiges ziehen können.
Du hast ja auch in einem Aufsatz Michael Geismayer und Alexander Langer thematisiert. Alexander Langer wäre heuer 80 Jahre alt geworden. Und auch er hat sich auf Geismayer bezogen, hat über ihn geschrieben. Wo siehst du denn da bei allen Unterschieden, selbstverständlich vor allem zeitbezogen, wo siehst du denn da auch Parallelen oder Schnittpunkte?
Das geht zurück auf eine Konferenz, die wir in Sterzing gemacht haben, zusammen mit meiner Kollegin Katharina Krepatz. Die hatte die Idee eigentlich dazu. Und dann war das Spannende, ja, mal diese beiden Sterzinger Söhne, wenn man so möchte, zu vergleichen. Klar, die Unterschiede sind kolossal, da können wir vielleicht gleich noch sprechen, aber die Gemeinsamkeiten ist das, was wir in der Konferenz sowas bezeichnet haben als die konstruktive Revolution. Also man will vielleicht etwas Altes zerstören, das ist jetzt ein großes Wort, kann ich gleich dazu noch was sagen, und dann aber danach was aufbauen. Also es ist nicht nur Dekonstruktion, sondern vielleicht, wenn man jetzt mit dem Ökonomen Schumpeter sprechen möchte, eine kreative Zerstörung. Natürlich der Unterschied, muss man einfach sagen, ist die Gewaltanwendung. Also quasi Geismayer, für den war Gewalt auch ein kommunikatives Mittel, Fehlen von Staatsmonopolen und so weiter. Das war damals gang und gäbe. Der Pazifist Langer hätte da ganz anders drüber nachgedacht. Aber ich glaube, da kann man beide schon irgendwo verbinden mit diesem Begriff.
Interessant und sagen wir auch doch in gewisser Form erschreckend ist auch, dass es dieses Zerstören, diese Ist sie konstruktiv? Ich würde eher sagen, sie ist nicht konstruktiv, sondern destruktiv, diese Revolution vor allem von rechts zu beobachten ist. Also in europäischen Ländern, aber gut, über Russland macht sich, denke ich, seit längerem kaum mehr jemand eine Illusion. Aber was in den USA vor sich geht, das ist schon nochmal eine ganz andere Geschichte. Also Zerstörung von demokratischen Werten, die jahrhundertelang aufgebaut wurden. Also ich nehme mal an, weder Geismayer noch Alexander Langer würden sich darüber freuen. Vermutlich auch nicht der Historiker Josef Packwieser.
Das trifft einen wunden Punkt, denn jetzt bislang haben wir immer nur über Revolution von links gesprochen. Und auch aufgrund der Geschichte in Südtirol, aber auch in Europa, der totalitären Geschichte, sehen wir sozusagen diese, vielleicht Mitte links, ja, sehen wir diese Stoßrichtung irgendwo sympathischer oder positiver, weil sie eigentlich so diesen kleinen Menschen immer im Blick hat, wenn ich das jetzt ganz runterbrechen möchte. Und es stimmt, dass was wir gerade in den USA sehen, etwas schwächer, würde ich sagen, in Europa, ist auch wirklich eine Revolution, aber von rechts. Und das sagt nicht nur ich, sondern das sagt auch diese MAGA-Bewegung ganz eindeutig. Also das ist die Ideologie dahinter. Und das Spannende ist eigentlich, dass diese Menschen, oder das Bedenkliche müsste man sagen, dass diese Menschen ihren Gramsci gelesen haben. Also der Versuch, wie kann man den öffentlichen Diskurs bestimmen, durch Umdeutung eben von Begriffen, aber auch ganz eindeutig, sie haben eine Agenda und möchten dieses politische System, wie es in den USA mit allen Gepflogenheiten eigentlich, also auch den soften, also den weichen Elementen, radikal umstülpen, radikal verändern. Und jetzt so langsam regt sich Widerstand. Also nach dem Erdrutschsieg von Trump war die Linke in den USA wie in Schockstarre. So langsam regt sich Widerstand, weil man das, glaube ich, auch so etwas erkannt hat, also weil die wirklich den ganzen Staat umgestalten.
Und es geht ja leider Gottes überhaupt nicht um Gerechtigkeit, geschweige denn um soziale Gerechtigkeit.
Also es ist eine, ich würde sagen, eine regressive Revolution, ein Rückschritt. Ja, darum geht es wirklich nicht. Es geht um eigentlich Aufteilung von neuen Pfründen, um die Vermessung von neuen Machtkonstellationen und eigentlich um eine neue Oligarchie. Also es hat kein demokratisches Element. Und wiederum, wenn man das mit dem Geismayer von 1525, 26 vergleichen möchte, nicht um nichts Egalitäres, sondern eigentlich um eine Errichtung einer neuen Elite, die es schafft, die Menschen, auch die einfache Bevölkerung, die Wahlbevölkerung, zu täuschen.
I'm gonna miss you all. I need another place. Will there be peace? I need another world. This one's nearly gone. I'm gonna miss the birds singing all their songs. I'm gonna miss the wind been kissing me so long.
Kommen wir zurück zu Michael Geismayr, auch zurück nach Südtirol. Zum 500. Jahrestag, hast du geschrieben, scheint Michael Geismayr in der Mitte der Gesellschaft angekommen zu sein. Es gab letztes Jahr Veranstaltungen im ganzen Land. Es gab auch zu anderen Jubiläen verschiedene Veranstaltungen, die weniger öffentlich wahrgenommen wurden. Ich denke, letztes Jahr konnte man mitbekommen, dass Michael Geismayr ein Jubiläum hatte. Was bedeutet das, wenn du sagst, dass Geismayr in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist?
Also wenn man ein bisschen zurückschaut, zum Beispiel in die 70er Jahre, da war Geismayr auch noch ganz frisch. Also da hat ihn jetzt der tschechische Historiker Josef Macek sozusagen erst wiederentdeckt. 1976 wurde ein Theaterstück aufgeführt, Bilder aus dem Bauernkrieg hier in Bozen, und da wurde er erst richtig bekannt. Und für die doch damals konservative Politik war diese Figur, auch weil sie von gewissen anderen Kräften, auch jungen Kräften, herangezogen wurde, auch verwendet wurde für ihre eigenen, ich will sagen mal, sozialdemokratischen Zwecke, irgendwo ein rotes Tuch. Er war lange Zeit unbekannt, nicht? Wenn man jetzt diesen Sprung sagt zu heute, da ist er eigentlich eben in der Mitte der Gesellschaft angekommen, denn er ist jetzt offiziös. Also er ist die Politik war daran interessiert, die Politik oder auch Institutionen, ganz anders als in den 70er und 80er Jahren, dieses Jubiläum zu begehen und auch sich mit diesen Menschen zu beschäftigen. In welcher Art und Weise, es wurde ja auch kritisiert, wie das gemacht wurde, ist jetzt mal beiseite gestellt, aber zumindest er war prominent und mit ihm wurde prominent, sozusagen, er wurde prominent verhandelt in der Öffentlichkeit.
Es ist ja doch erstaunlich, dass man sich in der Südtiroler Geschichte so stark auf Andreas Hofer fokussiert hat und Michael Geismayr so außen vor gelassen hat, denn die Tiroler sind ja sehr stolz auf ihre Bauern und auch auf den Widerstand der Bauern, dass das so lange so schwierig war und er eigentlich einfach in ein bestimmtes Eck gestellt wurde. Wie erklärst du das?
Sicherlich damit, dass Geismayr eine Damnatio Memoria, also ein Herausstreichen aus der öffentlichen Erinnerung erfahren hatte nach dem Bauernkrieg. Also dann wurde immer nur als Negativfolie verwendet für, ja, also macht keine Aufstände, denn das wird böse enden. Im 19. Jahrhundert war er sicherlich für die große Bevölkerung vergessen, also der wurde erst wieder aus der Vergessenheit hervorgeholt. Und Andreas Hofer hat freilich, da muss man jetzt auch den ganzen Habsburg-Kontext sehen, den Andreas Hofer-Mythos, der ja wirklich auch stilisiert wurde, dann nach 1850 und dem Vorfeld des Ersten Weltkrieges, der ist so eine ganz andere nationalistisch aufgeladene Figur. Das ist Geismayr so gesehen nicht. Er ist eine linke Figur, die auch von den Linken, von den Marxisten freudig aufgenommen wurde. Und auch deswegen ist er nicht positiv gesehen, ist er nicht gut beleumundet gewesen. Und es stimmt freilich, dass die Bauern, die ja so eine große Rolle spielen, ihn da auch nicht als Galionsfigur herangezogen haben, vielleicht auch, weil er immer eher für die Intellektuellen interessant war, auch mit der Landesordnung, die eben wenig gedruckt wurde, wenig bekannt war und eigentlich dann erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts so richtig wirklich Verbreitung fand. Und heute kann zumindest, glaube ich, jeder ein, zwei Dinge darüber sagen.
Und er hat sich natürlich ganz offensiv gegen den Klerus gestellt. Also die Kirche hat sich ja in dieser Zeit wirklich nicht ausgezeichnet in christlichem Denken, auch Handeln in sehr vielen Fällen. Und er hat sich gegen den Adel gestellt.
Absolut.
Also genau, gegen die Obrigkeit.
Genau, und das obrigkeitshörige Tirol, wenn man es will, ist ein sehr gutes Stichwort. Genau, das Antiklerikale oder zumindest das Antikatholische, sagen wir so. Oder auch das, ja, du hast das Antiklerikale. Das ist sicherlich ein Reizthema sondergleichen gewesen, gerade auch vor dem Hintergrund der Gegenreformation. Das darf man nicht vergessen, was da nicht nach diesen frühen Jahren des 16. Jahrhunderts geschehen ist, gerade in Tirol. Und da hat sich auch sehr viel überformt und das im Grunde bis ins 19. Jahrhundert hinein.
1976 wurde in Innsbruck die Michael-Geismayr-Gesellschaft gegründet, der von Anfang an auch Südtirolerinnen angehörten und Südtiroler. Seit 1985 aber gibt es auch eine Michael-Geismayr-Gesellschaft Südtirol. Was machen diese Gesellschaften? Einmal die Tiroler, einmal die Südtiroler. Wofür stehen sie?
Natürlich die Nordtiroler Gesellschaft, das ist die Urgesellschaft, da ist alles hervorgegangen. Diese Gesellschaft steht eigentlich aus meiner Wahrnehmung, also jetzt in der Gegenwart, vor allem für das Geismayr-Jahrbuch.
Geismayr-Kalender,
wo nicht nur Geschichtliches verhandelt wird, das ist eigentlich das Tolle daran, sondern auch Gegenwärtiges und auch Themen, die also der sozialen Ungleichheit zum Beispiel, der Klasse, also der Dinge, die so nicht funktionieren. Das wird angekreidet, beleuchtet und eigentlich so eine kritische Gegenöffentlichkeit gestaltet. Jetzt natürlich im Jubiläumsjahr wurde durchaus auch Historisches dort besprochen. Die Südtiroler Gesellschaft hat sich da irgendwo so, wenn man so möchte, ausgegründet im Jahr 85 und das hat mit Klaus Gatterer zu tun. Es ging um den Nachlass von Klaus Gatterer, die Frage, könnte man diesen Nachlass eben nach Südtirol holen, in Südtirol halten? Und dafür brauchte man eigentlich so eine Art Rechtsgrundlage und da war dieser Verein eigentlich, das ist ja ein Verein, also das Verein gegründet, wäre da das passende Format gewesen. Und bekannt ist die Südtiroler Gesellschaft vor allem für den Klaus Gatterer Preis, der zusammen mit der Gemeinde Sechsten und der Concordia Wien verliehen wurde, jedes Jahr für einen engagierten, aufgeklärten Journalismus im Geiste von Klaus Gatterer.
Zu Gast im Studio ist der Historiker Josef Brackwieser und wir unterhalten uns über die historische Figur Michael Geismayr. Die Michael-Geismayr-Gesellschaft stand ja auch für so etwas wie eine neue Tiroler Identität, also doch auch für einen anderen Heimatbegriff. Kannst du erklären, für welchen Heimatbegriff sie sich stark machte und vielleicht auch, ob das heute auch noch eine Rolle spielt?
Das damalige Tirol war auch durch den Tourismus, würde ich sagen, ein Tirol, das vielleicht irgendwo die Folklore auf eine Spitze getrieben hat. Also das Postkartenmotiv, dieses also ein Tirol einer ganz bestimmten Art und Weise, auch von der Politik gefördert, konservativ angehaucht auf jeden Fall. Und eigentlich die vielen Schattierungen, die dahinter steckten, also auch die Schattenseiten, um jetzt im Bild zu bleiben, die Probleme des Landes wenig beachtet haben. Also dieses andere Tirol, wie es damals hieß, also wir, sozusagen die Geismayr-Gesellschaft war dann immer interessiert an diesem anderen Tirol, meinte auch die Marginalisierten, die nicht im Licht stehen, die ausgegrenzt sind. Also dieser kleine Mann, wie es im Bauernkrieg heißt, dass man diesen Begriff eigentlich rüberrettet ins 20. Jahrhundert und sich eben anschaut, ja, wie geht es diesen...
Da vielleicht um die kleine Frau auch ergänzt.
Die kleine Frau, genau. Also stimmt, tatsächlich heißt es die kleinen Leute, so hieß es eigentlich, so ist der Fachbegriff. Aber danke, genau, sehr, sehr guter Hinweis. Spielt für heute, das hat sich ja nicht wenig verändert. Also es wird jetzt zwar mehr darüber gesprochen, also ich glaube, so was die Nomenklatur, also die Begrifflichkeiten und so anbelangt, das ist in der Mitte angekommen. Aber ob sich jetzt da was ändert, wenn man sich den Gini-Koeffizient von den großen Volkswirtschaften anschaut oder auch hier in Südtirol, ist die soziale Ungleichheit durchaus groß, was mit vielen Dingen zu tun hat, Wohnungsmangel, Löhne und so weiter. als auch Abwanderung. Und da könnte man sicherlich genau hinschauen und vielleicht würde es gut tun, auch nochmal diese Sensibilität für die kleinen Leute im Sinne von Geismayer und dann in der Rezeption Geismayers in den 70er, 80er Jahren, das wäre sicher sehr hilfreich.
Er war da ja sehr klar. Er hat auch gesagt damals, dass religiöse Reform und soziale Gerechtigkeit untrennbar zusammengehören. Also man kann nicht das Evangelium verkünden und gleichzeitig die Armen ausbeuten lassen. Also ich denke, das ist eine sehr klare Ansage. Und er hat auch gemeint, also dass Religion sich am gemeinen Nutzen orientieren sollte. Ja, also eigentlich ein Christentum im wahrsten Sinne des Wortes.
Dazu muss man sagen, dass es ja auch schon vor der Luther-Übersetzung Bibelübersetzungen gab. Also die Menschen haben die Bibel gelesen, jetzt nicht en masse und auch nicht jeder konnte lesen, aber dass man diese sola scriptura, also dass man sich nur mit dem Text der Schrift auseinandersetzt, das ist damals durchaus weit verbreitet. Und wenn man jetzt eben die Bergpredigt zum Beispiel liest, einfach dieses, dass ein radikal egalitärer, karitativer Gedanke dahinter steckt und sie dann mit der damaligen Wirklichkeit verglichen hat, eindeutig, da konnte man eigentlich die Krise des Klerus sehen, die eigentlich schon älter war, aber das hat sich wirklich in diesen 15, 20er Jahren sehr, sehr stark zugespitzt. Natürlich Geismayer, Kind seiner Zeit, antiklerikal, aber nicht antichristlich, der konnte diese Gedanken, also wieder der sozialen Ungleichheit, eigentlich nur zusammen mit dem Evangelium denken. Also, und eigentlich wurde das verstärkt daraus und biblisch grundiert sprach er so über Gerechtigkeit, über eben die Frage, wie können wir ein Gemeinwesen schaffen, das alle mitnimmt.
Also eigentlich etwas, was sehr aktuell ist.
Sehr aktuell, minus vielleicht das Christentum. Also ich meine, das Christentum oder die Bibel oder die Inhalte der Bibel sind natürlich zeitlos, aber genau die Säkularisierung, die weit vorangeschrittene, das spielt heute so keine Rolle. Wobei die Inhalte und die Botschaften, würde ich jetzt sagen, enorm aktuell sind. Es ist nur schade, dass die Botschaft nicht rüberkommt, was nicht nur mit dem Emittenten zu tun hat, sondern auch mit dem Absender.
Mhm. Geismayer wurde 1532 von gedungenen Mördern im Venezianischen umgebracht. Er musste verstummen, wenn es nach Obrigkeit und Kirche gegangen ist. Du hast erzählt, dass er sehr lange eigentlich nicht rezipiert wurde. Aber es ist erstaunlich, dass sich dann doch irgendwann doch einige, vor allem junge Historikerinnen und Historiker, seiner angenommen haben. Wie schaut es heute aus? Und wenn wir auch noch den Blick in die Zukunft werfen, ist Michael Geismayer eine Figur, die bleiben wird, also vielleicht nicht nur im kleinen regionalen Rahmen Bedeutung hat und haben wird?
Vielleicht kann man sagen, dass der Entdecker Geismayers Josef Matzek war, der sich natürlich dann auf Forschungen des 19. und frühen 20. Jahrhunderts gestützt hat. Und er war ja aus der Tschechoslowakei. Also das ist ja eigentlich das Spannende. Also er hat diese marxistische Geschichtsschreibung, die ja so interessiert war an dieser frühbürgerlichen Revolution, da ist ja Geismayer sehr, sehr bekannt gewesen. Also es gibt auch Stimmen, die sagen, dass er bis nach China, also zum Beispiel das Mao ihn auch als Figur, einfach als Namen kannte. Da ist er sehr bekannt. Jetzt natürlich mit dem
Was ja durchaus auch bedenklich ist.
Durchaus auch bedenklich. Wie gesagt, ein toter Mensch kann sich nicht wehren. Also die Rezeptionsgeschichte ist ja reich davon. Wenn man sich auch die Nazi-Zeit anschaut, also ein Josef Venter, der ein Schriftsteller war der damaligen Zeit, mit durchaus starker Nähe zum NS, der hat ihn ja auch als Helden, als antiklerikal und auch als antisemitischen Helden gefeiert, weil er gegen diesen Berater von Ferdinand, also den Spanier Salamanca, gekämpft hat und so weiter. Also so gesehen ist eine Figur, die auch polarisiert von links und rechts. In der jetzigen Bauernkriegsforschung ist Geismayer eine fixe Größe, eindeutig, also innerhalb der Forschung. Und er wird auch letztes Jahr in den großen Landesausstellungen, etwa in Deutschland, wurde durchaus Bezug auf ihn genommen, eben auch wegen der Landesordnung, die weiß Gott, wie komplizierter oder auch komplexer und weitreichender ist als die 12 Artikel aus Memmingen. Ich denke, er wird in Zukunft auch weiterhin eine fixe Größe sein. Natürlich jetzt könnte man auch sagen, hat man mal genug von Geismayer nach einem Jubiläumsjahr. Also jetzt hat man ihn wirklich sich sehr stark mit ihm beschäftigt. Aber ich glaube, es lohnt sich immer weiter, sich mit ihm auseinanderzusetzen, weil es ja noch weiter Dinge gibt, die man erforschen kann. Also
zum Beispiel?
bin jetzt genuin kein Geismayer-Forscher. Wir haben da in der Gesellschaft einige, die sich stark mit ihm beschäftigen. Aber man könnte nochmal sich die Quellen anschauen. Also Josef Matzek hat das sehr gründlich gemacht in den 60er Jahren. Und eigentlich viele Geismayer-Forscher von heute nehmen immer wieder Bezug zu Josef Matzek. Und dass man wirklich mal selber groß angelegt in die Archive geht und sich das anschaut, das wäre zum Beispiel ein Desideratum, ein Aggiornamento, eine Aktualisierung vorzunehmen.
Ich bin ja mit Michael Geismayer, kann man sagen, aufgewachsen. Mein Vater war Gründungsmitglied der Michael Geismayer Gesellschaft in Innsbruck. Und ich erinnere mich noch sehr gut daran. Für mich stand er vor allem als Gegenmodell zu Andreas Hofer und dessen doch recht enge katholische Weltsicht. Aber lassen wir das mal beiseite. Diese beiden prägenden Tiroler Figuren, lassen sich die in irgendeiner Form zusammenlesen oder sind die Gegensätze, auch die weltanschaulichen Gegensätze, zu groß?
Eine sehr schöne Frage, weil, wie gesagt, auch, also wenn man jetzt von Rezeptionsgeschichte spricht, haben ja beide, bei Michael Geismayer, wie schon erwähnt, haben beide große Überformungen oder auch große, also es ist in vielen Richtungen, sind die gedeutet und polarisiert, also ist die Deutung eigentlich sehr polarisierend. Andreas Hofer ist sicherlich, was die Grundausstattung oder seine Persönlichkeit anbelangt, weitaus weniger intellektuell und dadurch ihm, glaube ich, kein Unrecht, wenn ich das so sage. Seine Revolution war aber keine, die etwas Neues schaffen wollte, sondern eigentlich wieder zu einer alten Ordnung zurückgekehrt ist. Gemein ist beiden sicherlich die Unzufriedenheit mit den Zeitläufen, also die Unzufriedenheit mit dem Status quo. Und das muss man erstmal akzeptieren und annehmen, sonst wird man diesen Persönlichkeiten, diesen historischen Menschen nicht gerecht. Sicherlich steht auch zwischen den beiden, wie gesagt, diese vielen Jahrhunderte, und Andreas Hofer kämpfte eigentlich gegen die Errungenschaften der Aufklärung, wenn man so will. Es wäre vielleicht jetzt etwas gewollt zu sagen, dass Geismayer in der Tradition der Aufklärung steht oder zumindest ein Vorgänger war, weil da ist wirklich sehr viel dazwischen, aber republikanische Gedanken spielen da eine Rolle. Ich würde sagen, die Frage wäre eines eigenen Aufsatzes würdig. Vielleicht könnte man wirklich sagen, diese Unzufriedenheit mit der aktuellen Situation und ja, wie man darauf antwortet eigentlich, in welcher Art und Weise. Und das unterscheidet sich jetzt nicht in den Mitteln. Es ist beides mal eine Art von Gewalt eigentlich. Die Antwort halt, was darauf folgt, wenn diese Revolution erfolgreich ist, das ist eine ganz andere.
Man könnte vielleicht also dieses Heldenbild von Andreas Hofer ein wenig zurückstufen und vielleicht Michael Geismayer ein wenig mehr ins Licht rücken.
Ja, man könnte darauf antworten, wohl dem Land, das keine Helden nötig hat. Aber das stimmt, also dieser Heldenstatus des Andreas Hofer, dass man der wurde ja schon zurechtgestutzt und auch satirisch gepflegt. Also man möge nur in das wunderbare Museum in Passaias, in St. Leonhard gehen, Helden und Hofer, die wirklich auch mit dieser Frage umgehen, was ist denn überhaupt ein Held? Was brauchen wir das heute noch? Sind Helden nicht eigentlich die Menschen, die im Zivilen, im Kleinen ganz viel eben weitermachen? Ich glaube, Geismayer eignet sich so gesehen nicht als Held, weil eben wegen der genannten Damnatio Memoriae eignet sich nicht als Held, also nicht im herkömmlichen Sinne, aber als Vorbild vielleicht, ja, das könnte man durchaus sagen.
Da komme ich nochmal drauf zurück. Zu Gast im Studio ist der Historiker Josef Brackwieser und wir unterhalten uns über Michael Geismayer. Wir haben schon darüber gesprochen, wir leben in politisch sehr turbulenten Zeiten, auch bedenklichen Zeiten, die Rückkehr zu autoritären Führungspersönlichkeiten mit geradezu feudalen Ansprüchen, mit territorialen Ansprüchen, Stichwort Grönland, Venezuela, Amerika, die Amerikas muss man sehen. Das ist im Gange. Wenn wir jetzt mal all die politischen Vereinnahmungen, die Michael Geismayer posthum erlebt hat, auf die Seite stellen. Du hast gesagt, er taugt nicht zum Helden, aber was können wir vielleicht für heute von ihm lernen? Vielleicht Mut zumindest.
Mut, und ich denke auch, als ich das mal in diesem Vortrag verglichen habe mit Alexander Langer, was beiden vielleicht gemeinsam ist, ist so eine Art Revolution im Denken. Also da fängt eigentlich alles an. Also Mut sicherlich, also im Mut der Tat, aber auch Mut des Gedankens, also dass man genau hinschaut, perzipiert, kritisiert auch und das Gegebene oder Herkömmliche eigentlich in Frage stellt. Und das ist schwerer als gedacht. Also da, und vor allem, wenn man das tut, man eigentlich unbequem ist und sich nicht immer Freunde macht. Also das hat man bei Alexander Langer ja auch sehr, sehr gut gesehen. Ich denke, da kann man einiges mitnehmen. Also dass man dieses Ideelle, aber auch Ideengetriebene, wie man die Welt wahrnimmt, dass man sich da eine eigene Sensibilität eigentlich für die umgebende Lebenswelt erarbeitet und aneignet und eben genau hinschaut, was ist jetzt gerecht und ungerecht und eben die moralische Prüfung der eigenen Wahrnehmung.
Ist es auch das, was ihr vielleicht im Rahmen der Michael Geismayer Gesellschaft, was du als Historiker auch mitnimmst?
Also die Michael Geismayer Gesellschaft hat eigentlich eher einen politikwissenschaftlichen Impetus, hätte ich gesagt. Es gibt auch einige Historiker, wir machen auch immer wieder was Historisches, aber es hat kein antiquarisches Interesse sozusagen. Also wenn wir uns mit der Vormoderne beschäftigen, dann nicht in ihrer Selbstwillen, was auch absolut legitim ist, sondern es ist oft auch dieses im 20. Jahrhundert, die unmittelbare Zeitgeschichte, die Optionsfrage zum Beispiel, die das Land eigentlich immer noch, oder die in Südtirol immer noch eine Rolle spielt, oder auch Themen wie Rechtsextremismus. Also auch da, wo vielleicht das Land oder eben Südtirol auf dem rechten Auge blind ist, dass man da halt genauer hinschaut und sozusagen kritisch ist. Also eher so diskursfördernd Veranstaltungen machen, die eben kritisch und genauer hinschauen. Veranstaltungen, Bücher, Formate in der Hinsicht.
Also könnte man sagen, dass die Auseinandersetzung mit Michael Geismayer auch dazu dienen kann, auch heute über grundlegende gesellschaftliche, politische Fragen nachzudenken?
Absolut. Also im Rahmen zum Beispiel des historischen Vergleiches, wo man sich das nebeneinander stellt, die Longue Durée, also die man sich anschaut, wie hat sich das entwickelt, was gab es da auch immer wieder für Aufstände oder für Unzufriedenheiten, ist das absolut, absolut lehrreich. Und halt im Sinne einer Inspiration, also nicht, dass man jetzt diese Gedanken Geismayers eins zu eins nimmt, natürlich nicht, sondern eher die Inspiration, die Frage nach Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, dass das eigentlich was Zeitloses hat und dass man das auf die Gegenwart anwenden kann.
Also genau diese Frage nach Gerechtigkeit und wie reagiert man auf Ungerechtigkeit?
Ganz genau, ja. Und da halt aber auch, dass man das mündig macht, dass man das mit informiert macht, und auch die Frage, welche Veränderungen dann eben vor sich gehen sollen, und das sollte natürlich immer im demokratischen, im diskursiven Rahmen passieren, und da sind Argumente sozusagen das Mittel der Wahl. Also das würde ich jetzt als heutiger Zeitgenosse sagen.
Argumente als Mittel der Wahl, also ich glaube, das ist sehr schön gesagt. Auch etwas, was ja immer wieder heftig angegriffen wird gerade, ja.
Ja, auch die Schwäche der Argumente, also auch die, wenn man jetzt politische Debatten oder so heranzieht, dass man die herkömmliche Art und Weise, Politik zu betreiben oder auch die politische Diskussion voranzubringen, dass das eigentlich sabotiert wird durch ganz verschiedene Dinge und Arten und Weisen, also eigentlich auch entwertet wird. Also dass das, wenn man sagt, das stärkere Argument gewinnt oder eine gute Argumentationslinie würde sich durchsetzen, das sehen wir eigentlich heute in auch populistischen Parteien oder auch also Staaten, die jetzt autoritäre Tendenzen haben, dass das eigentlich wirklich gestärkt wird und auch eine Demontage eigentlich einer politischen Kultur, die gerade nachgezeit sehr, sehr stark war. Also das sehe ich gerade schon etwas zerbröckeln und zerbröseln.
Also dieses Thema wäre ja wieder eine eigene Sendung.
In der Tat.
Ich möchte noch einmal zurück zu Michael Geismayer, zum 500-jährigen Jubiläum der Bauernkriege, und auch ihm zu Ehren ist in der Arbeiterkammer Tirol eine Publikation erschienen, Wieso History, also in dieser Reihe, Geismayer Schwerpunkt, und das ist ein sehr ausführlicher und auch ein sehr schön, glaube ich, kuratierter Band, beziehungsweise es ist mehr ein Magazin. Mhm. Vielleicht kannst du noch kurz erklären, was in diesem Band auch zu erfahren und vielleicht auch Neues zu lernen ist.
Also das Schöne ist, dass die Arbeiterkammer Tirol immer wieder solche Magazine herausgibt und die eigentlich sehr, sehr gut macht. Also da schreiben wirklich auch Kenner, Kennerinnen des Faches darin. Und es ist ein schönes Panorama, angefangen bei den Bauernkriegen in Deutschland, dann mit Fokus auf Tirol und auch der Bezug sozusagen, was wir jetzt auch in der Sendung besprochen haben, wie die Geismayer Gesellschaften in den drei Landesteilen, in Trentino gibt es das ja auch, da eine Rolle spielen. Und was ich spannend und toll finde, dass die Zeitzeugen, wenn man so möchte, also diejenigen, die eigentlich diese Gesellschaften gegründet haben, auch zu Wort kommen und auch wissenschaftlich also drüber diskutieren, drüber schreiben, unter anderem Heinz Barter, der sehr spannend rechtshistorisch auseinandersetzt, wie eben das römische Recht zum Beispiel, das germanische und ihm unter Anführungsstrichen verdrängt, aber auch ein Rebitsch oder eine Birgit Emich, die die frühe Neuzeit, also dieses frühe 16. Jahrhundert eben für Deutschland beschreibt.
Herzlichen Dank für dieses Gespräch. Zu Gast war der Historiker Josef Brackwieser. Er ist der Vorsitzende auch der Südtiroler Geismayer Gesellschaft und er ist Mitarbeiter bei der EURAG. Also er hat sich intensiv mit Geismayer beschäftigt und ich bedanke mich für dieses interessante Gespräch. Ich hoffe, Sie können auch das ein oder andere mitnehmen. Die Publikation der Arbeiterkammer Tirol, Wieso History, mit einem Geismayer Schwerpunkt, ist über die Südtiroler Michael-Geismayer-Gesellschaft erhältlich, beziehungsweise die würde diesen Wunsch weiterleiten an die Arbeiterkammer. Und ich denke, wir werden noch einiges hören über Michael Geismayer. Wichtig ist, dass er nicht in der Versenkung der Tiroler Geschichte verschwindet. Susanne Barter verabschiedet sich. Bis bald wieder bei Forum Zukunft.
Hope Mountain is the place where the girl first dawned her face, for the crowd that was gathered outside her dark white cave, and in scores of soaring eagles lift her to the breaking day. Thank you. that dog had his way with me. Shake that dog out of the tree. That dog had his way with me. Shake that dog out of the tree. Shake that dog right out of me. That dog, that dog, that dog had his way with me. Shake that dog out of the tree. Shake that dog right out of me. That dog, that dog. That bird came at me with a knife. Told me she wanted my life. Shake that bird out of the tree so that everyone can see. Shake that bird right out of me. That bird, that bird. Shake that bird out of the tree so that everyone can see. Shake the bird right out of me. That bird, that bird. That pig took everything I had. That pig made me feel so bad. Shake that pig out of the bush. Now let's give that pig a push. Shake that pig right out of me. That pig, shake that pig out of the bush. Now let's give that pig a push. Shake that pig right out of me. That pig.
Check. make that dog allergy so that everyone can see. Shake that dog right out of me. That dog, that dog.